Um Freiheit soll es heute gehen, um wirkliche Freiheit. Aber gibt es das denn auch, wirkliche Freiheit? Versprochen wird uns hierbei einiges, besonders in der Werbung. Eine Baufirma wirbt beispielsweise mit dem Slogan Freiheit statt Miete. Und eine Bekleidungsfirma verspricht Bewegungsfreiheit bis zur Taille. Eine Tourismusagentur, kleine Insel, große Freiheit. Und eine Telefonfirma, die neue Redefreiheit. Ein Auto, mit Luxus in die Freiheit. In einem Marketingportal, in dem Slogans von Werbefirmen aufgelistet sind, gibt es allein 1000 Slogans mit dem Wort frei. Atmen Sie sich frei, Hornhaut frei, Laktose frei, befreit in den Tag starten, befreit das Leben genießen, befreit von Schmerz und Müdigkeit. Es gibt zahllose Freiheitsversprechen um uns herum. Und ich als Pastor und wir als Kirche, wir wollen dir keine falschen Versprechungen machen. Es gibt nämlich keine absolute Freiheit. Niemand ist vollkommen frei. Niemand ist vollkommen frei oder frei davon, dass er sich an irgendjemanden oder an irgendetwas bindet. Und deswegen lass mich das gleich vorneweg sagen. Wir sind davon überzeugt, dass es Bindungen gibt, die das Leben fördern. Und dass es Bindungen gibt, die das Leben zerstören. Und wer sein Leben an Jesus Christus bindet, der wird wirklich frei. Wer Gott vertraut, der ist frei. In Christus wirkliche Freiheit zu haben, bedeutet, frei von etwas zu sein und frei zu etwas zu sein. Es ist tatsächlich die Freiheit von zerstörerischen Bindungen und die Freiheit, für andere Menschen da zu sein und lieben zu können. Und um über diese Freiheit noch ein bisschen tiefer nachzudenken, möchte ich euch jetzt in eine hochgradig spannende Geschichte der Bibel hineinverwickeln. Tina und Oliver Bödecker werden uns gleich den Predigttext lesen. Streng genommen ist es nicht eine Geschichte, eine spannende Geschichte, sondern gleich mehrere. Und beim Zuhören möchte ich euch einmal bitten, darauf zu achten, wer in dieser Geschichte alles gebunden ist und dann frei wird. Mindestens 6 Personen fallen mir auf. Eine Sklavin und ihre Zuhälter. Stadtrichter oder Prätoren und 2 Christen, nämlich Silas und Paulus. Ein Gefängnisaufseher und Mitgefangene. Achtet mal darauf, was mit diesen Leuten geschieht. Der Text steht in der Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 35.
Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und anderen her und schrie in einem Fort:
Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt.
So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist:
Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau.
Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten:
Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie, und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen.
Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigung einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, dass sie mit der Rute zuschlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat Dieter dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte,
»Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier!«
Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie,
»Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?«
Sie antworteten,
»Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben.«
Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Am nächsten Morgen kamen die Gerichtsdiener im Auftrag der Prätoren zum Gefängnisaufseher mit der Anweisung,
»Lass diese Männer frei.«
Was für ein Bibeltext, oder? Man hat einen richtigen Film vor Augen, wenn man ihn hört. Und er fängt mit einer Frau an, die von einem ganz bestimmten Gewerbe lebt. Sie ist eine Wahrsagerin und sie ist doppelt gefangen. Denn ihre Einnahmen muss sie ihren Zuhältern geben, die sie besitzen. Sie ist eine Sklavin und in ihr wohnt ein böser Geist. Wir würden heute sagen, in ihr ist eine innere Stimme, denn sie ist ein Medium. Und diese Stimme spricht aus ihr heraus. 12 Millionen Menschen, so schätzen die Vereinten Nationen, leben heute in einer modernen Form der Sklaverei. Jeder zweite dieser 12 Millionen Menschen ist ein Kind. Sie sind Opfer von Zwangsarbeit, Menschenhandel und Prostitution. Knapp 300.000 Kinder arbeiten auf den Kakaofarmen der Elfenbeinküste, die dann die Weihnachtsschokolade produzieren, die wir ja gerade reichlich zu uns genommen haben. In Asien werden Kinder zur Baumwollernte gezwungen und wir kaufen T-Shirts für wenige Euros. Jedes Jahr werden 100.000 Frauen, vor allen Dingen aus Rumänien und Bulgarien, nach Westeuropa geschleust, um als Sexsklavin zu arbeiten. Heute, im Jahr 2019, gibt es 12 Millionen versklavte Menschen. Und die Sklavin in Apostelgeschichte 16, sie läuft hinter zwei Christen her, Paulus und Silas. Und sie ruft, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr befreit, wie ihr gerettet werden könnt. Und die Sklavin sagt damit nichts anderes als die Wahrheit. Gott kann befreien, Gott kann retten. Aber Paulus und Silas ist das trotzdem unangenehm, denn sie wollen mit dieser guten Nachricht keine Geschäfte machen. Und sie wollen auch keine Leute belästigen. Sie wollen nicht mit der Tür ins Haus fallen. Die ersten Christen, die Apostel, besuchten ganz bewusst Orte, wo Menschen bereit waren, über den Glauben zu sprechen. Sie gingen in die Synagogen oder in Foren. Und diese Frau hier nervt die beiden ganz gewaltig. So wie manche Christen vielleicht nerven und auch dich schon genervt haben, wenn sie ihre Botschaft ungebeten und fast schon übergriffig rausposaunt haben. Aber in dieser Frau ist noch mehr. Sie schreit nicht nur äußerlich, sondern da schreit auch etwas in ihr. Sie ist von einem Geist besessen, der sie bindet. Und von diesem Geist befreit sie Paulus im Namen, das heißt in der Kraft von Jesus Christus. Und die Sklavin wird frei. Sie hat keinen Kontakt mehr zu finsteren Mächten. Ja, Jesus Christus kann von Okkulten, also wörtlich gesprochen von Verborgenen, Versteckten, von finsteren Bindungen befreien. Viele Menschen probieren sich auch heute in okkulten Praktiken. Es ist oft die pure Neugier, die sie treibt. Studien haben belegt, dass besonders Jugendliche dafür anfällig sind. Sie probieren sich aus im Pendeln oder Tarotkarten legen oder sie zelebrieren irgendwelche Beschwörungszeremonien. Und man merkt gar nicht, dass man dabei in ganz tiefe Bindungen geführt werden kann. Nun möchte Jesus befreien von diesen verborgenen Bindungen. Und das geschieht hier in der Geschichte äußerlich ganz unspektakulär. Es geschieht nicht mit großem Tamtam oder und auch ohne Bezahlung, sondern es geschieht durch ein schlichtes, einfaches Gebet im Namen Jesu. Denn Jesus Christus ist mächtiger als alle Mächte, die einen binden können. Er ist stärker als alle finsteren Mächte. Aber diese Befreiung bleibt nicht lange ohne Folgen, denn die Zuhälter haben gute Geschäfte mit dieser dunklen Macht gemacht. Ihr Geschäftsmodell ist zerstört und das ärgert sie. Äußerlich betrachtet sind die Zuhälter frei. Sie haben Geld und sie haben Einfluss. Aber innerlich sind sie gebunden an Gier, an Geld und auch an Gewalt. Denn wer auf kriminelle Weise Geld scheffelt, der bindet sein Leben an Lügen, an Gewalt und an Gier. Und dann setzen die Zuhälter ihre Macht ein. Sie erfinden einfach irgendwelche Anklagen gegen die beiden Christen Paulus und Silas. Ruhestörung, sagen sie. Die öffentliche Ordnung sei gefährdet. Und dann wird den beiden auch noch antisemitisch vorgeworfen, dass sie als ehemalige Juden fremde Sitten einbringen würden. Und die Stadtrichter? Man könnte ja denken, dass die wenigstens frei sind. Die Prätoren, sie sind doch mächtige Menschen und doch sind auch sie gebunden. Sie sind an ihren Status gebunden, denn sie wollen ihre Macht nicht gefährden. Und sie lassen sich schnell manipulieren von diesen Zuhältern. Und so sind auch sie Getriebene von Umfragewerten. Und sie gehen gegen Paulus und Silas vor. Paulus und Silas wollen ja eigentlich nichts anderes, als zu erzählen, dass Jesus frei machen kann. Und nun werden sie entblößt, nackt stehen sie da, wortwörtlich. Und sie werden gefoltert und geschlagen und eingesperrt in den sichersten Bereich des Gefängnisses. Und sie werden buchstäblich blockiert. Ihre Füße werden in einen Holzblock gesperrt. Ein starkes Bild. Menschen, die unterwegs sind, um eine gute Nachricht weiterzugeben, werden hier in Fußfesseln blockiert, eingesperrt. Paulus und Silas, sie sind äußerlich gefangen. Aber wer ist in dieser Geschichte frei, wirklich frei? Nicht alle, die äußerlich frei erscheinen, sind auch wirklich frei. Die Wahrsagerin war gefangen und sie ist frei geworden. Die Zuhälter sind äußerlich reich und vermögend, äußerlich frei, aber innerlich gebunden an Gier und Gewalt. Und die Stadtrichter sind äußerlich frei, aber innerlich gebunden an ihr Image, an ihren Status, ihr Ansehen. Und Paulus und Silas sind äußerlich gefangen. Sie sitzen unbeweglich im dunklen Gefängnis. Aber in ihnen ist es hell. Es ist äußerlich finster, aber in ihnen ist es hell. Sie sind innerlich frei. Im Gefängnis fangen sie an zu beten. Sie reden laut mit Gott, sodass die anderen es hören können. Und wenn der Gefängniswärter nicht geschlafen hätte, dann hätte er es auch gehört. Vielleicht beten sie Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wirst du uns hier heraushelfen? Vielleicht beten sie Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Vielleicht beten sie Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann wird ihr Mund voll Lachens sein. Dann werden sie sein wie die Träumenden. Dann wird ihr Mund voll Lachens und ihre Zunge voll Rühmens sein. Und dann singen sie. Sie singen im Gefängnis. Lobpreis, liebe Gemeinde, ist die Melodie der Freiheit. Befreite Menschen können Gott loben gegen den Augenschein. Die Gefangenen, sie singen Freiheitslieder auf ihren Gott. Sie singen, wir werden frei sein. Paulus und Silas sind in einer menschlich gesehen ausweglosen Situation, im dunklen Gefängnis, gefoltert und gebunden. Und genau dort werden sie gehalten. Genau dort werden sie gehalten von ihrem Vertrauen in Jesus Christus. Sie werden von Jesus selbst gehalten. Genau dort vertrauen sie Gottes Macht. Genau dort vertrauen sie, dass Gott ihnen beisteht und dass er sie befreien kann. Und dort am tiefsten Punkt, am dunkelsten Punkt, erleben sie das Wunder des Glaubens, der Freimacht. Die Erde bebt, die Mauern der Gefangenschaft werden erschüttert, die Türen öffnen sich, die Fesseln sind gelöst. Sie sind tatsächlich frei. Das kann man eigentlich kaum glauben. Kann sich der römische Staat so eine Geschichte leisten, dass aus seinen besten Gefängnissen und aus seinen finstersten Verlies jemand freikommt und dass die zwei unbewaffneten Gefangenen frei werden? An Gott zu glauben, ist eigentlich unglaublich. Gottes Möglichkeiten sprengen all unsere Vorstellungen, all unser Vorstellungsvermögen. Aber wenn Gott nur tun kann, was wir für möglich halten, dann wäre er auch kein Gott. Aber Gott ist Gott und seine Möglichkeiten sind grenzenlos. Und wenn wir uns diese Geschichte wie einen Film vor Augen malen, wie das Gefängnis hier auf einmal freigesprengt ist, so wie bei James Bond oder so, was würde wohl passieren? Natürlich, die Gefangenen würden sofort aus dem Gefängnis rauslaufen. Sie würden die Wärter überwältigen und dann nichts wie weg in die Freiheit. Aber diese Geschichte hier, liebe Gemeinde, ist anders. Alles in dieser Geschichte ist anders. Das Erdbeben weckt den Gefängnisaufseher, über den wir ja hier noch gar nicht gesprochen haben. Auch der Aufseher ist äußerlich frei und zugleich ist er in der Rechtsprechung gebunden. Denn ein damaliger Aufseher haftete mit seinem Leben für das Leben der Gefangenen. Sein Ansehen, sein Leben ist daran gebunden, dass er erfolgreich ist, dass keiner freikommt. Ja, es ist wahr. Wer andere gefangen hält, ist auch selbst vollkommen unfrei. Man könnte ja denken, dass er der einzig Freie in der Geschichte ist, denn er bewacht die Gefangenen. Aber nein. Wenn man andere gefangen hält, dadurch, dass man ihnen immer wieder Dinge vorwirft, dass man meckert, dass man nörgelt, weil sie alles falsch machen, dann ist man selbst ganz tief gefangen. Manche Mutter oder Vater bindet ihr Kind viel zu stark an sich, weil sie selbst einen Mangel ausfüllen wollen. Und du gibst dein Kind nicht frei. Manches Kind lädt den Mangel der Eltern auf sich. Der ständige Konflikt zwischen den Eltern oder sogar ihre Trennung nehmen dich gefangen, als wärst du schuld daran. Der Gefängnisaufseher wacht auf und er denkt, dass seine Gefangenen geflohen sind und dass er es nicht gemerkt hat und er fühlt sich als totaler Versager. Manche Menschen binden sich an ihr zerstörerisches Selbstbild. Ja, das gehört wohl zu meinem Leben. Ich bin ein Pechvogel, das wird sich auch nie ändern. Das hat mir meine Mutter immer schon gesagt. Du wirst der schlechteste Gefängnisaufseher der Weltgeschichte sein. Und der Aufseher, er ist so schockiert von der Situation, dass er fliehen will. Und zwar fliehen in den eigenen Tod. Er will sich das Leben nehmen. Und Paulus sitzt im Dunkeln. Er kann den Aufseher weder sehen noch hören, aber irgendwie muss ihm Gott klargemacht haben, dass er jetzt etwas sagen soll. Und hier steht, er ruft es, ja, er schreit es, tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Der Aufseher hat lebensmüde Gedanken. Er will sich mit eigener Hand töten. Und dann hört er diese befreiende Nachricht. Tu dir nichts an. Du bist nicht allein. Es gibt einen Ausweg. Du musst dein Leben nicht wegwerfen. nur weil es total schief gegangen ist oder weil du das Gefühl hast, in einer Sackgasse gefangen zu sein. Tu dir nichts an. Betäube nicht deinen Schmerz mit Alkohol oder mit anderen Drogen. Ritze nicht deine Arme. Besorg dir keine Tabletten. Tu dir nichts an. Sondern spüre, Jesus ist da. In der Dunkelheit ist er da. Und Jesus kennt einen Weg ins Licht. Der lebensmüde Gefängniswärter will wissen, woher kommt diese Stimme? Und er lässt sich Fackeln bringen und er bringt Licht in die Sache. Und dann trifft er seine Lebensretter und er dankt ihnen. Er fällt vor ihnen auf die Knie. Und dann steht hier, dass er sie, die eigentlichen Gefangenen, die seine Lebensretter wurden, herausführt aus dem Gefängnis. Was für ein Weg in die Freiheit ist das doch. Und dann sagt er zu ihnen, ihr Herren. Merkt ihr was? Die eben noch gefangen waren, werden von dem Gefängnisaufseher, dem Repräsentanten der römischen Staatsmacht, angesprochen mit, ihr Herren, ihr freien Christen, was muss ich tun, um befreit zu werden, um gerettet zu werden? Und sie antworten ihm, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du befreit, dann wirst du gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. An Jesus glauben, das heißt, dein Leben ihm anvertrauen, deine Ängste, deine Sorgen, deine Bindungen ihm zu überlassen. Es bedeutet, dich in deinen Entscheidungen auf ihn zu verlassen, mit Jesus zu reden, zu beten, seine Worte zu lesen, die Bibel zu studieren, die Gemeinschaft mit anderen zu suchen, die singen können, wir werden frei sein. Es bedeutet, zusammen mit anderen Gott zu loben und anzubeten. Und die Suizidgedanken des Aufsehers, sie sind genau in diesem Moment überwunden. Der Gefängniswärter wird zu einem befreiten Menschen, frei von der Angst, total zu versagen. Und er wird frei dazu, anderen Gutes zu tun. Und das tut er dann ja auch. Er versorgt die Wunden der unschuldig Gefangenen. Er wäscht das Blut von ihren Striemen der Folter und er lässt sich taufen. Er lässt sich selbst abwaschen von aller Schuld. In 3 Wochen werden wir wieder Taufe feiern. Denn die Taufe ist der nächste konkrete Schritt, wenn ein Mensch sagt, ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Ich will neu anfangen. Denn in der Taufe wird ja öffentlich bekannt, ich lasse mich hineintauchen in dieses neue Leben mit Jesus Christus. Und alle alten Bindungen lasse ich in diesem Wassergrab, lasse ich hinter mir. Denn Jesus hat mich befreit zu einem neuen Leben. Und der Gefängnisaufseher wird gastfreundlich. Er bewirtet und beherbergt seine ehemaligen Gefangenen. Und seine Frau und seine Kinder hören von Jesus. Und sie treffen dann selbst die Entscheidung, mit diesem Jesus leben zu wollen. Sie werden wahrscheinlich gedacht haben, ein Mensch, Jesus, der meinen Vater so verändern kann, da muss irgendetwas dran sein. Und dann steht da in Vers 34, er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hat. Und sogar die römische Staatsmacht, die Stadtrichter, die ja ohne Gerichtsverfahren die beiden verhaftet haben, müssen persönlich erscheinen. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass Paulus und Silas sagen, wir bestehen darauf, dass wir nicht einfach entlassen werden. Wir möchten, dass die sich entschuldigen und dass sie anerkennen, dass wir zu Unrecht im Gefängnis waren. Und dann kommen die Stadtrichter und sie begleiten Paulus und Silas persönlich aus der Stadt. Wirklich frei sein, liebe Gemeinde, so kann das aussehen. Gibt es in deinem Lebensbereich, gibt es in deinem Leben einen Bereich, in dem du dir Befreiung wünschst? Dann erlaube Jesus Christus, dir dabei zu helfen. Wohin könntest du mit diesem Wunsch gehen, freier zu werden? Geh ins Gebet, geh ins Reden mit Gott. Noch heute, noch in diesem Gottesdienst bietet sich Gelegenheit, hinten in den letzten beiden Reihen mit jemandem zusammen zu beten. Da werden Leute sein, die dir zuhören und die ganz konkret mit dir und für dich beten. Aber auch für später gibt es die Möglichkeit, jemanden aus dem Seelsorgekreis beispielsweise oder auch mich anzurufen, einen Termin auszumachen und über deine Bindung zu sprechen und miteinander zu beten. Du kannst aber auch ganz allein in der Bibel lesen und es kann passieren, dass dich Worte aus der Bibel ansprechen, als würde Gott gerade selbst zu dir reden und sagen, tu dir nichts an. Vielleicht ist es dieses Wort aus Johannes 8, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich habe noch eine andere Frage an dich. Gibt es jemanden, dem du helfen kannst, weil du selbst frei geworden bist? Jemandem, dem du die Wunden wäschst, den du einlädst in dein Haus? Jemanden, den du beherbergst, den du ermutigst, weil du siehst, wie verzweifelt er ist? Vielleicht jemand, der deine Hilfe braucht, dieses neue Leben in Christus zu entdecken. Jemand, dem du ein gutes Wort sagen kannst. Lass dir doch von Gott zeigen, für wen du ein Paulus sein kannst oder eine Paulina oder ein Silas. Eine besondere Art des Betens, um in Kontakt mit Gott zu kommen, ist zu singen. Betend zu singen. Lobpreis ist ja viel mehr als nur Singen. Es ist gesungene Anbetung. Es ist gesungene Anbetung, die Freiheit atmet. Und welche Kraft dieses singende Beten hat, das können wir hier eindrücklich in dieser Geschichte hören. Paulus und Silas äußerlich gefangen und innerlich frei. Frei, Gott zu loben. Und deswegen werden wir auch jetzt in diesem Gottesdienst gleich miteinander solche Lieder singen. Von der Freiheit in Christus werden wir singen, von dem Halt, den wir in ihm haben, von seiner Größe, von seiner Macht werden wir singen. Und zwischen den Liedern soll es in uns weiter beten, laut und leise. Und wer für sich beten lassen will, der gehe während dieser Lobpreiszeit in die hinteren Reihen. Zum Ende dieser Predigt und zu Beginn der Lobpreiszeit möchte ich gerne noch beten. Vater im Himmel, du bist der Schöpfer und der Liebhaber des Lebens. Denn du hast die Welt und das Leben geschaffen. Und deswegen hast du auch die Macht und die Fantasie, Leben wieder in Bewegung zu versetzen, wo es zum Stillstand gekommen ist. Herr Jesus Christus, du hast alles, was das Leben zerstört und finster machen kann, überwunden. Jesus, du hast mehr Macht als alle finsteren Mächte und Bindungen. Herr, erlöse und befreie von Mächten und von bösen Geistern, von Süchten und von falschen inneren Stimmen, die anklagen, die klein machen, die unterdrücken, die Schuld einreden, die binden. Und Herr Jesus, ermutige jetzt viele, dir zu vertrauen und neu anzufangen. Heiliger Geist, zeige du, welche Bindungen und Gefängnisse unsichtbar noch eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Und zeige du Wege in die Freiheit. Und schenke auch die Geduld, diese Wege zu gehen. Und Heiliger Geist, zeige du vielen von uns Menschen, für die wir da sein können. Durch unsere Worte, durch unsere Zeit und auch durch unser Beten. So segne uns Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist weiter in diesem Gottesdienst. Tu dir nichts an, denn ich bin bei dir. Amen.